Sechstes Kapitel. Vater, er war wieder da. Beate steht mit ihrem Vater bei dem Gerstenfeld. Wer? Meurer sieht zurück ins Dorf, wo der Nachbar wohnt. Immer mehr merkt man, wie August Huber spioniert. Jedermann betrachtet, als könne er bis auf den Grund der Seele blicken. Dahin aber schaut der Herrgott ganz allein. Unruhe befällt alle Dörfler und ist's bald so, als ob einer dem andern nicht mehr traut. Bloß die engsten Freunde, Meurer, Stiebitz, Hieselbar, Kieslutz und der Stengler halten treu zusammen. Beate schmiegt sich an den Vater an, schaut glücklich hoch und lispelt. Mein Engel! Angst und Freude kämpfen miteinander in des Mannes Brust. Man weiß bereits, dass die Ordensmönche Teufel dazu sagen, vielleicht, weil sie selber einen solchen haben. Wo haben sie denn eine Lichtverbindung? Ach, Teufel ist ein falsches, böses Wort. Er, der brave Bauer Meurer, wagt gar nicht den Argen, wenn es einen gibt, auf den Spanier zu beziehen. Er war so lieb, hat mich sogar geküsst, das erste Mal. Nur dann, da war ein großer Wald, drin viele Tümpel, einfach fürchterlich, und ich war erschrocken. Da trug der Engel mich hinüber auf eine große Insel, mitten zwischen all den Tümpeln, und sprach: Hier seid ihr erstmal sicher. Es folgt zwar ein schwerer Weg, doch der Heilige wacht über euch und ich. Sein Gesicht erglänzte. Ich bin auch dabei und noch ein lieber Helfer. Alsbald war er plötzlich weg und ich schlief wieder ein. Bist du denn wach gewesen? Der Vater sieht erstaunt auf seine Tochter nieder. Ganz wach, es war das erste Mal, wo ich es richtig sah, nicht nur im Traum. Es war gar nicht dunkel, mir war, als ob das Licht von oben kam. Mutter lag ganz stille, du hattest paarmal schwer geseufzt und Peter hat sogar im Schlaf gelacht. Sonst war es ruhig um uns her. Der Bauer hebt die Sichel an. Das muss er mit dem Pfarrherrn erst bereden, ob sowas wirklich möglich ist oder ob. Geschickt verbirgt er seinen tiefen Schmerz, sein Kind nicht krank geworden ist. Ach, man nennt das heutzutage Hexenkrankheit. Wenn die Gedanken eines Menschen sich verwirren. Ja, damals hat man es nicht anders ausgelegt. Weh, wenn das über seine arme, kleine Tochter kommt, die so seelenrein, so gut, über ihre Jahre schon hinausgereift und sehr fleißig ist. Dann sind auch er, sein Weib, sein Sohn verloren. In des Pfarrherrn Wohnung will er nicht schon wieder gehen. Das fällt zu sehr auf, zumal in Rücksicht auf denselben, der mit ihnen eng verbunden ist, immer Freud und Leid mit jedem teilt. Das weiß Meurer. Der Spanier hasst den Pfarrer. Das warum ist ihm völlig klar. Leider sind es bis zur nächsten großen Messe, die bestimmt der Fremde zelebriert, 2 Tage nur. Was dann? Zuvor wird es kaum möglich sein, Sinkmann zu befragen. ihm ist, als spüre er im Nacken einen Lindenhauch. Er dreht sich um. Niemand ist zu sehen und war wie ein Atemzug. Kommt wohl zu mir, dem sündigen Erwachsenen, wie es zum reinen Kinde kommt? Das ist ganz unmöglich. Trotzdem überströmt es ihn wie eine Kraft, wie wenn da etwas weggeschoben würde, eine Last, die bleibt und nicht mehr drückt. Komisch, muss er denken. Wie kann man etwas spüren, was man nicht mehr spürt? Um sich frei zu machen, fängt er an zu sicheln und sagt mahnend: Nicht wahr, Beate, du schweigst? Das Mutterle erfährt es später früh genug. Du bist sehr verständig. Ich will mit unserem Pfarrer drüber sprechen. Er weiß, wie es auszulegen ist. Ich habe niemals was gesagt. Freilich, Mutter hätte ich es gern erzählt. Aber was du willst, Vater, das tue ich. Brav, mein Kind, nun lass uns an die Arbeit gehen. Heute ist es heiß, das Getreide trocknet schnell. Bis zum Abend bringen wir es in die Scheuer, ehe wieder jemand. Beate kichert. Hast recht, Vaterle, ich bleibe mit der Ziege dann am Nachmittag am Rand. Da sehe ich es gleich, wenn einer kommt, um was zu holen. Nochmals brav, kleine, große Tochter. Der Acker ist nicht groß, doch die Ernte gut. In 2 Stunden ist die Mahd beendet. Der Rücken schmerzt, auch Beate tun die Arme weh. Sie hat die Schwaden oft gewendet, damit Frau Sonne recht schnell trocknen sollte. Umso besser mundet dann das Brot, trotz dünner Milch. Die gute, dicke Ziegenmilch hat der. Ach, es geht traurig zu auf dieser Welt. Ich müsste heute Abend doch noch zu ihm gehen, zum Pfarrer, ringt Meurer es sich ab. Er ist sehr erleichtert, weil seine Frau Helene noch nichts ahnt vom Lichtgesandten, nichts von seinen Gängen in der Nacht. Als ob sie gleichfalls eine Extraführung hätte, die ihr den gesunden Schlaf verleiht. Tor, schilt sich der Mann, während er im Schuppen die Geräte reinigt, den Wagen richtet, um hernach am Abend mit der Kuh die Ernte einzuholen. Jeder Mensch hat eine Führung. Das hat ihr Pfarrer der Gemeinde anvertraut, als sie noch durch keine fremden Angst vor Folter und vom Feuertod zu haben brauchten. Die Gemeinde war so gut betreut. Es gab keine Neidlinge und was mehr, was nun erst aufgekommen ist. Natürlich, unter ihrem Volk gibt's manchen Lumpen. Es gab aber auch ein Recht, wenn man an einen guten Richter kam. Der Tag geht ihm sehr mühsam hin, nicht allein durch Arbeit, die ihm ansonsten Freude macht. Obgleich bei ihm das Denken ausgebildet ist. Vom Elternhause her kommt er an das Besinnen, da ballt sich ihm die Faust, dann muss er ringen, dass er kein Gedankenmörder vor dem Schöpfer wird. Oh, vielleicht versteht's der Hohe besser als der kleine Mensch, ruft ein empfangenes Unrecht, Mord und Grausamkeit, den Geliebten angetan, ein gewisses Rachegefühl hervor. Steht nicht geschrieben? Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und wie hat es Pfarrer Sinkmann ausgelegt? Es klingt fast wie eine Frage an des Mannes Ohr. Schmerzend vom stundenlangen Bücken hebt er seinen Oberkörper auf. Ja, ja, es stimmt, was der gute Mann zu sagen wusste. Die Rache ist mein. Ihr Kinder auf der Welt könnt es nach meinem Wesen nie so wissen, was ich mit meiner Rache tue für euch, die ihr doch viel Unrecht bitter leiden müsst. Meine Rache ist die Abrechnung. Niemand kann ihr je entfliehen, wer dem Nächsten Übel tut. Denn ein jeder ist des Nächsten, jeder Mann. Ja, so etwa hatte Sinkmann ihnen es erklärt. Sint Meurer weiter und fühlt sich recht dabei getröstet. Er hat gerungen, um den ewigen Schöpfergott die Abrechnung zu überlassen. Steigen jedoch all die Bilder auf, wie gehandelt wurde und er, noch ein Knabe, es erleben musste, bevor die Kinderfrau mit ihm und Hildegund in einem Schober kroch, abseits vom Haus, das in Rauch und Trümmern niedersank, dann ist das Verzeihen für ihn schwer. Das brachte er ja fertig, bloß noch nicht, was der treue Pfarrherr auch gefordert hat, für seine Feinde bitten. Manchmal kommt es ihm jetzt hoch, denkt er an sein Töchterlein. Allerdings, Beate ist ja noch ein Kind, da hat ein böses Menschenwerk noch nicht die reine Seele angerührt. Oh, eben das. Ein Engel führt das Mägdelein, und so sollte er. Er hebt das Weitere sich auf den Abend auf. Der Pfarrer wird ihm geistig helfen. Auch mit dem anderen, wie die Himmelskunde kam. Ach, du mein Herr und Gott, trotz manchem Ungemach hast du mich reich gesegnet. Ich habe ja ein Liebesweib, zwei brave Kinder, ein paar treue Nachbarn und habe deinen Unterhirten, wie sich Sinkmann ganz bescheiden öfters nennt. Natürlich, der Hirte, bist du ewiglich allein. Doch du stellst uns deine Helfenden zur Seite. Man müsste immer da in Dankbarkeit sich vor dir neigen. Hilf mir, treuer Vatergott, mich zu überwinden. Meurer hat es selber nicht gemerkt, dass er sich in seinem Schuppen niederkniet, die gefalteten Hände hoch erhebt, innerlich bis an den Himmel und hernach doch niederblickt. Demütig gebeugt vor seinem Gott. Nun ist der Abend angebrochen. Mit Frau und Tochter hat er seine Ernte eingeholt. Das durchs Gebet gesegnete Abendbrot verzehrt und die Kinder gehen schlafen. Diesmal will er nicht so heimlich fort. Er muss sich seinem Weibe anvertrauen. Behutsam, wie man bei einem so schwer Arbeitenden es nicht für möglich hält, nimmt er beide Hände von Helene in die seinen, betrachtet sie erst eine Weile, die von vieler Arbeit rau und rissig sind und doch eine schöne Form besitzen, drückt sie an seine Lippen und sagt: Liebste, sei nicht bang, ich muss zu unserm Pfarrer gehen, es ist für uns wichtig. Wohl wüsste ich mir einen Rat, doch ich darf und will nichts tun, was andere gefährden kann, zumal unseren getreuen Helfer. Schließe Tür und Fenster zu. Sollte der Spion was merken und sogar klopfen, dann sprich. Gott wird es verzeihen. Die Lüge aus, ich wäre in das Nachbardorf gegangen, wegen einer Sichel. Die brauchen wir, und ich muss sie sogar demnächst holen. Alles andere befehlen wir dem Herrn. Er wacht über uns. Und wie wird ihm auf dem Nachtweg offenbar? Hie und da stiehlt sich des Mondes halbe Scheibe durch das Wolkenmeer, das sich jetzt gebildet hat und den heiß ersehnten Regen bringen kann. Scharfen Auge sieht der Bauer vor sich einen Schatten, der sich längs der Büsche hin bewegt und zu sehen ist, wo es Lücken gibt zwischen dem Gesträuch. Jedes Mal rennt der Schatten. Es ist ein Mann, bis zur nächsten Hecke, sich dabei umblickend und tief duckend. O lieber Himmel, ist das nicht der Huber? Das Gehabe, die Gestalt, die Art des Ganges, auch im Laufen unverkennbar, es ist August Huber. Wo der hin will, doch etwa nicht zu? Ach, wie soll er, Meurer, sich verhalten? Ist es nicht gewagt, jetzt den Pfarrherrn aufzusuchen? Ah, des Schleichers Weg führt in die Stadt. Wohin? Dafür braucht Meurer nicht sein Seelenheil verwetten. Eine Führung Gottes ist es wie ein Hauch an seinem Ohr, wenn der Böse zu dem Bösen geht. Ein inbrünstiger Dank steigt zum Himmel auf, also kann er seinen Uhu-Schrei verwenden. Der ist bekannt, denn im nahen Walde gibt es viel vom Nachtgevögel, das die Stadt die Dörfer überfliegt mit dem seltsam heiseren Laut. Die ersten Häuser sind in Sicht. Meurer sieht, wohin der Huber geht. Er kann daher ganz getrost ins Gärtchen dringen, bis unters Pfarrerfenster. Oh, wie froh ist er! Oben scheint ein Licht wie von einer kleinen Kerze. Ja, die armen Pfarrer müssen sich die Kerzen selber kaufen. Dafür sorgt die Kirche nicht. Was wunderlich, wenn's bloß Stumpen sind. Der Ruf. Meurer nimmt seine Schuhe in die Hand. Besser schon, man geht in Strümpfen. Auch eine Not, weil alles heimlich zu geschehen hat, als wäre man Verbrecher und will doch nichts als die Seinen retten, geistig mehr noch als das Leben auf der Welt. Sinkmann lehrt das Weiterleben, jenes unter Gottes Güte und keines von dem Feuerpfuhl vom Höllenschlund. Eine Weile sitzen sich die Männer schweigend gegenüber. Die laue Nacht schaut durch das Fenster, wohlweislich geschlossen. Heutzutag ist man nie sicher, ob man nicht belauert wird, wie es ein Wilddieb mit dem Wilde macht. Das geht ihnen eben durch den Kopf, ohne dass darüber einer spricht. Sinkmann nickt ahnend vor sich hin, sagend: Bringst keine gute Kunde, Berthold, oder? Es kann ja eine gute sein. Man braucht es bloß aus Gottes Hand zu nehmen und spürt schon seinen Segen. Letzteres gewiss, Ehrwürden, daran halt ich fest. Doch wie geht es weiter? Mir bleibt kaum anderes übrig als... Sag es nur, als zu fliehen. Lass den Ehrwürdigen weg, habe ich schon oft betont. Ich bin und will nichts anderes sein als ein kleinster Helfer unter Gottes hohem Helferregiment. Gehen, dem nach Haus und Heimat offen zu verlassen, ist nimmer möglich. Mir gab es Gott zu wissen, doch halt das wie, das weiß ich nicht. Der Engel, der bei Beate steht, würde es mir offenbaren. Es ist, wie leider nun die Zeiten laufen, schwer zu glauben, dass tatsächlich Engel zu uns Menschen kommen. Schließlich bin ich auch nicht sündenfrei. Das ist kein Mensch, außer reinen Kindern. Haltet ein! Meurer greift nach einer Hand des Pfarrers. Ich weiß mir keinen, der so treulich ist wie ihr. Habt allzeit uns das beste Himmelsbrot gegeben, die wir um das Brot des Lebens bitter kämpfen müssen. Nunmehr muss man auch das Himmelsbrot bei dem andern hoch bezahlen. Ja, so einfach gehen ist nicht möglich. Heimlich. Allein wohin? Beate hat mir zugeflüstert, ihr Führer hätte was vom Moor gesagt, hätte sie im Traum dahin getragen und wäre dann sehr schön gewesen. Freilich, Sumpf ist um uns her, und ihr versteht, o Pfarrerfreund, was ich damit meine. Berichtet mir es mit dem Moor genau, mir ist, als ob. Sinkmann stützt die Stirn in beide Hände. Gedanken jagen durch sein Hirn, eigentlich durchs Herz, wenn man das so sagen will. Da ist sicher nichts dabei, wischt der Bauer durch die Luft, als wäre alles nur ein Dunst, Nebel. Dabei spürt er innerlich das Treibende, wie wenn ein Geheimnis ihn berührt. Seht, ich lege es so aus. Meine kleine Tochter, über ihre Jahre schon hinaus an Verstand und Willigkeit, spürt das Bedrückende. Das nimmt sie mit in ihren Traum und das Licht. Ich glaube, weil sie wirklich sieht und hört, führt sie auf eine grüne Insel, damit sie ruhig wird und nicht im Schlaf noch Angst empfinden muss. Daher das Moor, ihre Angst. Das Hinübertragen ist der liebe Segen, den ihr Seelchen haben soll. Gut ausgelegt, bestätigt Sinkmann, ist aber auch noch anders anzusehen. Schau, Berthold, du, der Stengler, Kieslutz, Stiebitz, Kieselbar, in der Stadt der Schrober und, ach, es wären viele, die aufzuzählen sind. Leider geht das nicht und bekümmert mich so stark und schwer. Ihr alle seid gefährdet, besonders eure lieben Frauen und, o weh, auch manch ein Kind. Vordringlich, Beate, denn wer zur Seite einen Engel hat, an den schleicht ein Teufel sich heran. Wer die sind, wissen wir, sind arge, böse Leute. Das ist die große Sorge. Meurer fühlt sich tief belastet. Ob ich jemals Frau und Kinder schützen kann? Von mir will ich nicht reden, ein Mann hält leichter etwas aus. Das unterstreiche nicht zu dick, Berthold. Auch ein Mann spürt alle Schmerzen. Gewiss, nur wenn man dafür Frau und Kinder retten könnte, so wäre. Kann man gelten lassen, bedenke aber noch, er, Sinkmann meint den Spanier, kann dich zuerst in seine Zange nehmen. Bist du erledigt, so ist's ihm leicht, die Familie auszurotten. Oh, beinahe hätte ich vergessen. Denk an, Der Fuchs in unserem Hühnerstall ist vor mir her zur Stadt, ging in die Gasse, wo der wohnt. Zinkmann fährt fast hoch. Da seid ihr noch viel mehr gefährdet, als ich wähnte. Da drängt die Zeit, wir können nicht mehr lange warten. Mit was? In einer Woche müsst ihr fort, und es klingt wie ein heimliches Frohlocken in des Pfarrers Stimme. Uns hat Beates Engel die Himmelsrichtung angezeigt, das Moor, dass ich daran noch nicht dachte. Er schlägt sich an die Stirn, setzt sich wieder hin und sagt auf Befragen Meurers: Im nahen Wald gibt es ein ausgedehntes Moor. Ich suche Kräuter, die ich unserm Medikus zu Tee und Salben überlasse, weiß also gut Bescheid. Durch den Moorkranz führt ein schmaler Pfad, ich kenne ihn, sonst wohl niemand. Habe Monate gebraucht, bis ich Fuß für Fuß, machte mir geheime Zeichen, es hinter mir gelassen hatte. Dann entdeckte ich ein großes Wiesenland, mit viel Baum und Strauch bewachsen, dass es wie zum Wald gehört, sogar schärfste Augen dringen nicht bis hin zur grünen Insel. Ich bringe euch dorthin. Er sieht dabei so gläubig drein, dass es Meurer überschauert. Uns hilft Gott, der Herr. Es heißt ja auch, er sendet ihnen Engel zu. Da traten die Engel zu ihm und dienten ihm, in Klammer Matthäus 4,11. Und noch ein Wort. Der Engel seines Angesichts half ihnen, in Klammer Jesaja 63,9. Und vieles mehr. Unser Gott ist heut kein anderer, als er früher war. Wer weiß, wie er uns führt. Glaubst du das, Freund Berthold? Nicht bloß durch die Gnadenworte, nein, selbst bekennt der Bauer. Ich glaube. Gut, lass uns sofort überlegen, wie du zuerst dahin gelangst. In 2 Tagen geht der Mond zur Neige, dauert rund 8 Tage. Bis er wieder mehr zu sehen ist. Vielleicht begünstigt uns ein trübes Wetter. Zur Messe kommt nochmal, gerade ist es wichtig, weil der, sage nicht gern Fuchs, obgleich der Huber einer ist, eben heut zum Spanier ging. Werde morgen sehen, denn er bespricht mit mir die Messe, wie er sie haben will. Auf alle Fälle bist du Montagnacht gegen 11 Uhr an der großen Eiche. Blitz und Wetter haben sie so oft getroffen und steht trutzig da, ein Wahrzeichen wahrlich von Gottes Güte. Er kann geleugnet, seine Namen missbraucht werden, allein er ist da und bleibt, was er aus eigener Ewigkeit gewesen ist. Der Schöpfer, der sich jedes Werk erhält. Musst freilich alles lassen, ihr dürft nur nehmen, was ihr tragen könnt. Kein Tier, so schad es ist, Tierlaute können uns verraten. Hüllt euch in dunkle Kotzen, in Klammer Decken. Ich ruf, huhu, so merkst du, wo ich bin. Dem Bauern rinnen Tränen über das Gesicht. Mit gefalteten Händen sitzt er da, und auch Sinkmann glitzert es im Auge. Er muss als Letzter fliehen, ohne ihn. Wer findet sich zurecht? Barmherziger Gott, ruft Sinkmann aus, hilf uns aus dieser Not. Ist da nicht ein sanftes Wehen? Ist da nicht ein Wort, ich helfe euch? Es dauert eine Weile, bis beide Männer wieder zu sich finden, wie man gern sagt. Ihre Hände greifen ineinander. Jeder hält sich am andern fest im Gefühl. Des Gottesvaters Hände sind es, die uns halten. Komm, sagt der Pfarrherr, gehe heim, mach den kleinen Umweg über eure Nachbarsiedlung. Wenn dich jemand sieht, so kommst du nicht von hier. Ich gehe jetzt zur Sperlinggasse, wo er wohnt. Und brennt da noch ein Licht, dann ist Huber noch bei ihm und ich bin befreit. Man sorgt sich doch um seine lieben Leute. Das habt ihr immer fortgetan, weiß nicht, wie ich's benennen soll. Stets fühlt man sich bei euch zu Hause. Behutsam geht der Bauer fort. Auf den Gassen ist es dunkel. Das freie Feld verschluckt ihn rasch, während Zinkmann sich in seinen schwarzen Umhang hüllt. Er kehrt befriedigt heim, bei dem Hispania brannte noch ein Licht. Am Fenster zeigten sich zwei Schatten, ganz deutlich auszumachen. Bitter traurig, murmelt er, als er sich schlafen legt. Man ist froh, wenn die Füchse bellen, damit die Guten sicher sind. Ansonst, heiliger Herr, rette meine armen Leute. Darüber schläft er ein. Frei ist seine Seele von des Tages Last. Er sieht wieder seinen Bruder aus dem Licht, liebsanft lächelnd, auch so wie mahnend und sehr ernst. Es zuckt im Pfarrer auf. Ernst ist die Zeit, des Heiligen Mahnung tut uns wohl. Damit hast du recht, sagt der Engel, ich muß dich aber korrigieren. Tue das, Himmelsfreund, geht der Schläfer darauf ein. So höre, die Zeit ist ewig gut. Sie kommt aus Gottes Schöpfermacht und Güte. Böse sind die Menschen, die ihre Zeit vergiften, und die ist vergänglich, wie die Materie vergeht. Noch ist dir das fremd, weißt nicht genau, dass einzig ewig bloß das Licht bestehen bleibt, des Schöpfers Werk und Wille. Was zur Umkehr den Gefallenen bereitet ward, geht im Ablauf jenes äußerlichen Lebens hin, das jeder Mensch verliert, sobald der Tod als Lebensengel an sein Lager tritt. Erkenne es und kannst dies deinen lieben Leuten lehren. Doch die andern? Diesmal hast du nicht an sie gedacht, und ist bitter nötig, wie der Heiland sprach, ich bin nicht zu den Gesunden gekommen, sondern zu den Kranken, zu den Verlorenen aus dem Hause Israel. Man hat gemeint und hält heute noch dran fest, der Herr hätte es zum Volk gesagt, unter dem er lebte, nein, mein Freund vom Licht, das Haus Israel war, ist und bleibt das Himmelsvolk, welches sich der Höchste aus der Schöpferherrlichkeit geschaffen hat. Von ihm war das Erstkind abgefallen, mit ihm eine große Schar. Das sind die Kranken, die Verlorenen, für welche wir im Reich des Vaters immer unsere Hände betend falten. Denke nicht, da sei nicht viel getan. Sehr wohl, bloß die Hände heben und Gott bitten, ist ein kärglicher Tribut, dem Höchsten aufzuopfern. Wir regen unsere Hände, Wir gehen in die Finsternis. Wir suchen die Verlorenen, die Seelenkranken auf. Meist spüren sie das nicht, weil sie bockig sind. Wenn schon, dann streifen sie es ab. Denn eine Lichtlast, Bruder, ist um das unendliche Mal schwerer als jede Bürde dieser Welt. Bitte auch für euren Fuchs. Ungern bezeichnest du ihn so. Man soll keinen Menschen mit einem Tier vergleichen. Und weißt du auch warum? Schlafend schüttelt Sinkmann seinen Kopf und weiß nicht, dass seine Psyche mit dem Engel redet. Ich weiß es nicht, belehre mich. So höre weiter zu. Böse Menschen sind aus sich selber bös. Ein Tier ist niemals böse. Es geht, auch im Raub, immer bloß dem Futter nach. Es meidet sehr den Menschen als seinen Feind. Und wenn ein großes Tier den Menschen überfällt, dann tut es dieses nie aus Raublust oder Gier, sondern nur aus Angst. Der Mensch handelt im Impuls des Denkens. Absichtlich ist er arg. Das ist der geschöpfliche Unterschied. Zugunsten eines Tieres, von Gott geschaffen, beachte es besonders gut. Soll man böse Leute nie mit einem Tier vergleichen. Aber auch, und das ist wichtig, ob noch eines Menschen Seele finster ist, gemein. Sie trägt in sich den Lebensodem Gottes aus der Schaffung. Und deshalb bleibt kein Kind vom Reich des Vaters ewig fern. Oder meinst du, dass es für immer eine Gottesferne gibt? O Gottesfreund, lispelt er, uns ward die ewige Verdammnis eingeprägt, niemals eine Wiederkehr ins Vaterhaus, und das hat mich alle Zeit betrübt. Ist Gott gut, wie die Bibel sagt, wie also könnte Gott, der Gute, ein wenn auch ganz verlorenes Kind für ewig von sich stoßen? Da bin ich mit dem Kirchenlehrgang nie ganz eins geworden. Wie kommt denn das? Weil du eine lichte Seele hast, das wird dir wieder zugedeckt. Für das Weitere deines Lebens ist es besser. Du bleibst ein Mensch unter Menschen. Was du bringen sollst, wird dir zuteil. Sorg dich nie darum. Eines soll dir Ruhe geben. Deine lieben Leute bringst du sicher fort. Nun nimm Gottes Segen hin und sei getrost. Ob und wie lang der so Begnadete geschlafen hat, weiß er auch diesmal nicht zu sagen. Es sind zwei Gefühle, die sein Herz bewegen, und ob widersetzlich sich nicht stören. Sonderbar, denkt er nach, o ja, die Lasten sind vorhanden, die sind nicht wegzuwischen, doch da ist Gottes Kraft, die unter diesen Lasten sich bewegt, beinahe heftig, als höbe sie das Menschliche wie eine Feder hoch, die der leichte Wind verweht. Mein Vater Gott, du herrlicher, ganz erhabener, was bin ich denn vor deinem Angesicht? Ein Körnlein Staub und weiter nichts und Gottes Kind, hört er deutlich neben sich. Da beugt er beide Knie, da bleibt auch seine Seele stumm in jener Andacht ohne Worte, die am besten in das Lichtreich steigt, bis hin vor Gottes Gnadenstuhl. Wie schmeckt ihm dann sein Trockenbrot? Der kleine, Becher Milch. Innerlich und äußerlich gestärkt geht er in den menschlich schweren Tag hinein.